Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unionsbubble-Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, den 22. Oktober 2023, zu unserem 12. Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Heute sind wir eigentlich wieder vollzählig. Manuel kommt gleich nach und alle meine Co-Hosts sind dabei. Guten Abend, lieber Baha und lieber Marcel. Wie gesagt, Manuel kommt gleich nach.
Hallo, guten Abend.
Hallo, Abend.
Eine bewegende und politisch intensive Woche liegt wieder einmal hinter uns und wir wollen wie jede Woche aus unserer Perspektive darauf zurückblicken. Ein noch bewegenderes und politisch noch intensiveres Wochenende liegt jedoch hinter den Delegierten des Deutschlandtages der Jungen Union in Braunschweig und ganz sicher auch hinter unserem heutigen Gast, dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union Deutschlands. Schön, dass du dir nach diesem Wochenende noch ein bisschen Zeit nimmst, um mit uns über den Deutschlandtag zu sprechen. Schönen guten Abend, Johannes Winkel.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Daniel, lieber Baha, lieber Marc. Was könnte es Schöneres geben, als am Sonntagabend noch mit euch zu sprechen nach dem Deutschlandtag? Und deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
Wunderbar. Wir wollen dir auch wirklich einen frühen, entspannten Abend gönnen. Umso mehr steigen wir einfach direkt ein. Johannes, euer Deutschlandtag stand eigentlich komplett im Zeichen von Europa. Das Motto war, weil es unser Europa ist. Und das nicht nur im Hinblick auf die kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024. Dann, vor zwei Wochen reißen bestialische Attentäter der Hamas über 1.400 Menschen in Israel in den Tod, verschleppen mehr als 200 Personen und hinterlassen ein tief getroffenes Land, das die Zuflucht für Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust wurde. Du hast den Deutschlandtag eröffnet mit einem bewegenden und sehr beeindruckenden Zeichen der Solidarität mit Israel. Der israelische Botschafter Ron Prosor war zu Gast und ihr habt eine Demonstration aus Solidarität mit Israel durch Braunschweig organisiert. Lieber Johannes, ganz am Anfang vielleicht die persönliche Frage, wie schwer und auch für wie besonders hast du diesen Deutschlandtag unter diesen Prämissen erlebt?
Ja, also es war, wie du gesagt hast, das Attentat hat natürlich die komplette Planung auf den Kopf gestellt des Deutschlandtages. Und dann fragt man sich natürlich, naja, wie kann man das überhaupt einbinden in so einen Parteitag? Ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, man muss auch verantwortungsvoll mit so einem Thema umgehen und dann nicht, sage ich jetzt mal, das zu einer Stimmungsmache nutzen, sondern einfach verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Das haben wir versucht. Du hast es gesagt, wir haben Freitagabend eher die ruhigeren Töne angesetzt. Und dann war es natürlich eine große Ehre, dass am Samstag der Botschafter in diesen Zeiten zu uns kommt. War letztes Wochenende mit der Außenministerin in Israel, in der Woche mit dem Kanzler in Israel. So, dass wir ihn dann für den Deutschlandtag gewinnen konnten, war natürlich ganz außerordentlich. Er hat eine große Rede gehalten, eine lange Rede gehalten und logischerweise stehende Ovationen bekommen. Das war ein tolles Zeichen für uns intern. Und dann habe ich aber gesagt, Leute, das ist ja schön und gut, aber ich habe schon in meiner Rede am Freitag gesagt, diese Staatsräson, von der wir jetzt alle ganz schlau sprechen, die müssen wir eben auch auf die Straße bringen. Und deswegen war es mir eben ein genauso wichtiges Anliegen, eine Demonstration durch Braunschweig zu machen. Wir waren gestern mit 700 Leuten in einem großen Demonstrationszug durch die Stadt. Und das war schon wirklich, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen. Weil wir dürfen jetzt ich hab's gerade gesehen, dass es in Berlin auch eine große Demo war heute, Gott sei Dank. Wir dürfen eben bei diesem Thema die Straße und die deutschen Plätze nicht den Linksextremisten und den Islamisten überlassen, das ist klar.
Ja, danke dir. Du hast gerade erwähnt, Ron Prosor hat eine wirklich lange und wirklich großartige Rede gehalten, auch mit ganz klaren Forderungen. Und auch die Junge Union hat sich ja in einzelnen Fragen sehr deutlich positionieren wollen. Du hast auch im Vorfeld des Deutschlandtages einige Interviews gegeben und Positionen sehr, sehr deutlich gemacht. Wir stehen jetzt gerade vor der Frage, und wir haben letzte Woche sehr intensiv da mit Serap Güler hier bei uns drüber diskutieren können. Wir stehen bei uns natürlich jetzt vor der Frage auch, wie gehen wir mit Integration und Migration um? Wie intensiv ist die Frage der Staatsräson für das, was wir von jedem Einwanderer, aber auch eben von uns selber, von der Gesellschaft erwarten? Und wo fängt Staatsräson an? Es gab diesen beeindruckenden Moment von Friedrich Merz, wo ihm die Stimme versagt ist, in seiner Rede, als er gesagt hat, geht zu den jüdischen Schulen, geht zu den jüdischen jungen Menschen und sagt ihnen, dass wir alles tun werden, damit sie hier leben können, in diesem Land, ohne Angst. Und gleichzeitig war es beeindruckend, dass Friedrich Merz in seiner Rede auch gesagt hat, geht zu den muslimischen jungen Leuten und sagt, wir wollen euch hier im Land. Und wir stehen, glaube ich, vor dieser Herausforderung, dass wir einerseits keinen religiös aufgeladenen Migrationsdiskurs führen können und gleichzeitig deutlich machen müssen, dass jemand, der den Staat Israel ablehnt, der Antisemit ist, bei uns nichts zu suchen hat. Wie stellt sich die Junge Union das konkret vor, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen?
Ja, indem wir eben auf der einen Seite ganz klar sagen, deutscher Staatsbürger kann nur werden, wer das Existenzrecht Israels vollumfänglich bejaht und wer auch die Freundschaft Deutschlands zu Israels, die besondere Verantwortung Deutschlands für Israels bejaht. Ich hatte jetzt neulich mal gehört, in einem Stück oder gelesen, dass manche muslimische Einwanderer sagen, ja, aber können wir doch nichts dafür, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg den Holocaust begangen hat. Das ist doch jetzt nicht irgendwie unser Ding, wir sind ja zugewandert hier. Aber dann, das ist eben ein großes Missverständnis. Jeder, der in Deutschland lebt und jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, erst recht, trägt natürlich keine individuelle Schuld, so, aber hat eben eine besondere Verantwortung. Und deswegen muss man das unmissverständlich klar machen, sowohl in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir große und viele und gute Programme gegen Rechtsextremismus und sozusagen den Antisemitismus aus dem rechten Spektrum machen. Und das müssen wir eben genauso intensiv auch gegen den Antisemitismus aus islamischen Kulturkreis machen. Und da gibt es unglaublich viel Aufholbedarf, weil wir das Thema jahrelang einfach ignoriert haben, weil es nicht politisch korrekt war. So ehrlich muss man schon sein.
Und Johannes, grüß dich erstmal. Ich hoffe, du hattest einen schönen Deutschlandtag trotz all der Themen, aber es sah von Weitem aus, als wenn das recht erfolgreich war. Ich würde gerne eine Anschlussfrage an dich stellen. Vielleicht hast du da auch noch keine Antwort, aber ich bin guter Dinge. Inwiefern muss es uns gelingen oder wie schaffen wir es, dass wir hier sehr klar, sehr deutlich sind, was unsere Haltung angeht gegen Antisemitismus, gerade auch aus dem muslimischen Raum und gleichzeitig aber jetzt diesem Reflex widerstehen, alles, was muslimischer Herkunft ist oder arabischer Herkunft, ich denke so, an 9-11, danach habe ich, ohne irgendwas ja damit zu tun zu haben, jahrelang den Spitznamen Terrorist und Bombenleger auch gehabt. Wie schaffen wir es, diese Reflexe des Islamhasses, des Hasses auf Muslime oder zumindest der pauschalen Verurteilung standzuhalten? Ich glaube, es ist unglaublich schwer und ich möchte es auch niemandem unterstellen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es natürlich schon jetzt auch die Chance ist für viele, die sich da schon immer haben irgendwie bestätigt gefühlt oder sich jetzt bestätigt fühlen, ihre eigene Agenda und vor allen Dingen ihre Agenda des Hasses und auch des, ja, ich sag's jetzt mal, Fremdenfeindlichkeit voranzutreiben.
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es uns auf dem Deutschlandtag jedenfalls sehr gut gelungen ist, dahingehend, weil man so ein bisschen, also wenn man es verantwortungslos machen würde, hätte man da ja natürlich jetzt eine ganz populistische Rede gehalten, so nach dem Motto, wir rufen jetzt hier zum Kreuzzug auf. Also das wäre natürlich völlig verantwortungslos und das ist ja genau dieser AfD-Sprech. So, wenn wir von Chancen sprechen, ich glaube erstmal, es ist eine ganz große Chance für die muslimischen Verbände in Deutschland, sich jetzt zu positionieren. Und für die muslimischen Verbände Stellung zu beziehen. Und das würde ich mir ehrlicherweise viel stärker wünschen. Also ich war sehr enttäuscht vom Zentralrat der Muslime, wobei man ja ehrlicherweise auch mal sagen muss, der Zentralrat der Muslime repräsentiert, also das ist ja der, also der Titel könnte ja falscher nicht sein, wenn man unter 1% der in Deutschland lebenden Muslime vertritt. Insofern war das sowieso immer etwas eigenartig, ehrlich gesagt, der Stellenwert dieses Verbandes in der deutschen Öffentlichkeit. Aber ich sehe es eben vor allen Dingen als Chance für muslimische Verbände, jetzt auch klar zu machen, wo sie stehen. Und wenn man sich jetzt die Freitagspredigten anschaut, die immer noch, das heißt immer noch, wenn man sich den Inhalt der Freitagspredigten anschaut, die eben DİTİB-Imame aus Ankara geschickt bekommen, das habe ich in meiner Rede versucht deutlich zu machen, dann muss man am Ende des Tages, da muss die deutsche Politik am Ende des Tages endlich mal dazu kommen, zu sagen, entweder man ist ein in Deutschland ausgebildeter Imam an deutschen Universitäten, oder man wird eben des Landes verwiesen. Es kann nicht sein, dass wir hier Imame in deutschen Moscheen predigen haben, die, sagen wir mal, ein sehr ambivalentes Verhältnis zum deutschen Grundgesetz haben und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das kann nicht sein und das ist eine Sache, die wir viel deutlicher auch durchsetzen müssen.
Absolut, und ich musste die Tage tatsächlich, ich meine, es ist jetzt nicht vergleichbar mit den Vorkommnissen zur Silvesternacht in diesem Jahr, ganz und gar nicht, und trotzdem muss ich gestehen, dass die Reaktion gerade auch aus der arabischen Community, ich erinnere mich an die tolle Aktion auf der Sonnenallee von den Gastronomen dort, die zusammengesammelt haben, weil sie einfach gesagt haben, wir haben überhaupt gar kein Verständnis für die Ausschreitungen, für die Randalierer etc. Mir fehlt dieses Zeichen. Und da merkst du natürlich wieder, dass, und ich möchte es jetzt nicht nur auf die einziehen, sondern es war heute oder gestern, glaube ich, dieser großartige Text in der Wirtschaftswoche von dem Textchef gewesen, der einfach gezeigt hat oder gut beschrieben hat, wie schwer sich Deutsche grundsätzlich oder in der Mehrheit damit tun, eine klare Haltung in diesem hochkomplexen Nahostkonflikt zu haben und gleichzeitig es allerdings hier keine zwei Meinungen geben darf. Und deswegen vielleicht noch die letzte Frage an dich, Johannes, von mir, bevor Marcel und Manuel vielleicht noch ein paar Minuten deiner Zeit klauen können. Wie stehst du, wie steht die Junge Union denn zu dem ganzen Thema Demonstrationsverbot? Hintergrund meiner Frage ist, ich bin an der Stelle wirklich, habe ich Schwierigkeiten, das da eine klare Meinung zu bilden. Warum? Weil ich glaube, dass es schon ein Ventil braucht für Menschen, die wie immer eine Meinung vertreten. Geht jetzt gar nicht darum, dass sie pro Hamas sind, sondern die einfach eine Meinung in dem Nahostkonflikt vertreten, die sie auch auf die Straße bringen wollen oder zumindest irgendwo kommunizieren wollen. Und das Demonstrationsrecht an der Stelle einzuschränken, mir macht es Sorge, dass man damit natürlich nur die Diskussion in die Wohnzimmer verhebt und dass man damit vielleicht sogar mehr Aggression oder Reaktanzen erzeugt, die dann am Ende des Tages eher wieder zu einer Radikalisierung führen.
Ja, ich finde, es ist ja erstmal nicht eine politische, sondern eine rechtliche Frage. Und rechtlich wird man das mit der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht auf Dauer durchhalten können. Und deswegen sehe ich das einfach aus einer juristischen Sicht. Also politisch kann ich es natürlich verstehen, aber aus einer rechtlichen Sicht sehe ich das in der Tat auch sehr kritisch. Aber wir kommen, glaube ich, am Ende des Tages immer wieder zum gleichen Grundlagenproblem. Wir können über alle verschiedenen Auswirkungen sprechen. Am Ende des Tages müssen wir entscheiden, wer eigentlich in unser Land kommt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und da sind wir ja eigentlich überhaupt noch nicht weitergekommen. Und da fordere ich eben auch von der Union auf, insgesamt sich nochmal zusammenzusetzen, verschiedene Konzepte sich zu überlegen. Wir haben ja jetzt so eine Phase, wo, klar, die Ampel macht gar nichts aufgrund der Blockade der Grünen, okay. Aber auch in der Union haben wir ja, sagen wir mal, eine Phase, in der jetzt jeder mal einen Vorschlag macht, was ja auch in Ordnung ist. Aber wir brauchen jetzt schon nochmal so ein Gesamtkonzept. Und da habe ich ja letzte Woche nochmal darauf hingewiesen, dass man sich nochmal wirklich ohne Angst vor einem Shitstorm diesem Konzept von Thorsten Frey widmen sollte, weil das aus ganz vielen verschiedenen Gründen vorzugswürdig ist. Will ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen, aber ich werde jedenfalls an der Stelle da am Ball bleiben und Thorsten Frey bei seinem sehr guten Vorschlag unterstützen.
Danke. Ja, genau. Dir. Also ihr habt ja auch gefordert, dass es eine Institutsgarantie geben soll für das Asylrecht und das individuelle Recht eigentlich abgeschafft werden soll, wenn das einmal ganz kurz zusammengefasst ist. Ich fand es auch sehr bemerkenswert, im Nachgang der Rede von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin hast du auch gesagt, dass Migration natürlich eines der wichtigsten Themen ist, das auch die junge Union umtreibt. Und sie hat eben auch diesen Punkt gesagt, dass wir entscheiden müssen, wer in die Europäische Union kommt und es eben nicht Schleppern und Schleusern überlassen sollen. Ich fand, das war ein bemerkenswerter, klarer Punkt von ihr, der letztlich ja bis zur Umsetzung irgendwelcher europäischen Richtlinien dazu einmal eigentlich auch uns im nationalen Recht fordern müsste.
Ja, absolut. Und ich will nochmal was zu diesem, das Wording Asylrecht abschaffen klingt natürlich sehr hart, ist aber steht de facto für mehr Humanität. Also ich sage immer Leuten, die sagen, ja, das ist aber jetzt eine harte Forderung. Dann sage ich immer, ja, Moment mal, ist unser jetziges System denn eigentlich human? Das ist doch die eigentliche Frage. Und ich finde, da sollten wir mal ein sehr großes Fragezeichen dran machen, auch in der öffentlichen Debatte. Weil mit dem individuellen Anspruch auf ein Asylverfahren in Deutschland haben wir einfach de facto ein Wettrennen entfesselt, das nur die Stärksten gewinnen können. Und die Schwächsten bleiben sowieso außen vor. Also das spielt überhaupt keine Rolle. So, und insofern müssen wir einfach konstatieren, dass unser jetziger Rechtszustand nicht human ist. Und deswegen ist das, was Thorsten Frey gefordert hat, wobei ich ihn unterstütze, steht für mehr Humanität. So, und deswegen muss die Union inhaltlich sehr klar sein und dann auch in der Kommunikation sich ein gutes Wording überlegen. Ich habe gesagt, wir geben mit diesem individuellen Recht, was wir ja weltweit pauschal an jeden Menschen abgeben, ein Versprechen ab, das wir nicht halten können. Wir geben aber sogar ein Versprechen ab, was wir gar nicht halten wollen. Denn sonst würden wir ja aktuell nicht alles dafür tun, um dieses Recht, was wir aussprechen, auf der anderen Seite wieder einzuschränken durch alle verschiedenen Möglichkeiten. Und deswegen muss man da eine grundlegende neue Regelung finden. Das ist natürlich eine Sache, die mittelfristig geht. Kurzfristig helfen natürlich Änderungen im Sozialbereich. Ich will übrigens mal eine Sache sagen, die ich völlig utopisch halte. Jetzt hat der Kanzler ja in seinem großen Spiegel-Interview die Abschiebediskussion neu eröffnet. Ich finde, das ist eine totale Pseudodebatte. Also zu glauben, dass man auf der einen Seite eine 500.000 Leute ins Land einreisen lässt und dann pro Jahr 450.000 von denen wieder abschieben kann, das ist einfach unrealistisch. Und das ist übrigens auch nicht human. Du kriegst es erstens von der Verwaltung nicht hin, für eine Abschiebung sind 3 Polizisten erforderlich. Du kriegst es zweitens aus humanitären Gründen, kannst du es nicht machen, weil du kannst auch nicht Leute, die 4, 5 Jahre hier leben, dann auf einmal sagen, übrigens, jetzt geht's mit dem Abschiebeflieger nach Hause. Also wir müssen entscheiden, wem wir helfen wollen. Wir müssen entscheiden, wie vielen Menschen wir helfen sollen. Und das kriegen wir eben über Kontingentlösungen hin, Institutsgarantie, du hast es angesprochen. Und die Zeiten des individuellen Anspruchs, die passen zu einer Zeit, in dem es um Einzelpersonen, um individuell verfolgte Einzelpersonen, also den klassischen Dissidenten angeht. So, und die passen eben nicht mehr zu Massenphänomenen, Massenbewegungen des 21. Jahrhunderts. Und das muss uns klar werden. Und es wird sowieso so kommen. Die Frage ist nur, wann? Diskutieren wir jetzt nochmal 8 Jahre in der Dauerschleife oder machen wir uns jetzt ehrlich? Ich habe nur die dringende Warnung, spreche ich aus. Wenn wir es jetzt nicht machen, machen es in 2 oder 3 Jahren andere. Und dann haben wir ganz andere Probleme in Deutschland.
Hallo in die Runde. Hallo lieber Johannes, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich bin dir sowieso sehr dankbar, dass du noch Zeit für uns heute gefunden hast. Ich glaube, das war ein sehr anstrengendes Wochenende für dich und da fällt jetzt auch eine ganze Menge an Ballast ab. Und ich möchte dir auch stellvertretend also für die Junge Union gratulieren. Ihr habt da einen ganz tollen Deutschlandtag hingelegt, der sehr, sehr viele gute, richtige Töne gefunden hat, sehr viele gute und richtige Bilder produziert hat vor allen Dingen. Und ich glaube, da sind ja auch viele Mitglieder in der Jungen Union dankbar, auch dem Organisationsteam, dass ihr das in dieser kurzen Zeit hinbekommen habt und das wirklich so gut über die Bühne gebracht habt. Es war ein schwieriger Deutschlandtag, aber ich finde, er hat auch ganz gute Impulse gegeben. Um das Ganze vielleicht jetzt noch ein bisschen abzuschließen, weil wir hatten ja 15 Minuten vereinbart, wir wollen dich ja nicht überstrapazieren, wäre noch meine Frage in die Zukunft gerichtet. Gibt es schon Planungen, was ihr an Aktionen jetzt noch vorhabt in den nächsten Monaten? Wollt ihr irgendwas noch zum Thema Israel machen? Die Aktion Helden helfen läuft ja auch noch. Da habt ihr euch ja auch gleich zu Beginn des Ukraine-Krieges da positioniert. Ist da irgendwas in Planung oder ist es noch nicht so weit?
Ja, doch, da sind verschiedene Ideen in Planung. Was ich zum Beispiel oder was mich schon echt ein bisschen fertig macht, ist, dass jüdische Gemeindemitglieder sich nicht mehr in die Synagoge trauen zum Gebet. Ich glaube, das ist ein Appell an die Zivilbevölkerung. Und das ist eben auch ein Appell an die politischen Parteien. Da gehören wir einfach dann dazu. Da kann man, glaube ich, auch als politische Partei nochmal helfen. Da muss man sich nochmal im Detail Gedanken machen, wie man da auch vielleicht ja ein Stück weit auch zur Sicherheit beitragen kann. Weil ich finde, dass also der Bundespräsident, der aktuelle jedenfalls, hat ja jetzt nicht sonderlich viele erinnerungswürdige Sätze gesagt, aber heute den Satz fand ich dann gar nicht so schlecht, den ich vorhin im Radio gehört habe, dass der Kampf gegen Antisemitismus nicht nur eine Staatsaufgabe, sondern auch Bürgerpflicht ist. Da habe ich mich jedenfalls ziemlich abgeholt gefühlt und fand das einen sehr, sehr guten Satz. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch in der Gesellschaft dazu beitragen, dass Juden sich in Deutschland sicher fühlen, und das werden wir unterstützen als Junge Union.
Vielen herzlichen Dank, Johannes. Wie versprochen, wir machen jetzt auch Schluss. Wir sind jetzt schon ein bisschen drüber. Danke dir für die Zeit, dass du nach wirklich diesen intensiven Tagen noch mit uns kurz gesprochen hast. Vielen Dank für den wirklich tollen Deutschlandtag, für die vielen inhaltlichen Diskussionen, aber eben auch für die Unterstützungszeichen, nicht nur für Israel, sondern auch für die Ukraine und auch für Belarus. Ich fand es sehr beeindruckend, dass eben auch die Junge Union es schafft, an einem Wochenende die internationalen Verpflichtungen, in denen eben auch Deutschland meiner Meinung nach weit mehr Verantwortung übernehmen muss, zu bündeln und darzustellen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit heute und das, was wir zwar mal im Vorfeld irgendwie versucht hatten zu besprechen, was allerdings aufgrund der Lage dann leider nicht mehr so geklappt hat, wie mal ursprünglich angedacht. Nächstes Jahr wollen wir dann mal live dabei sein mit unserem Space oder dann Podcast, je nachdem, wenn man die letzten Mitteilungen so auf Twitter gelesen hat. Ich danke dir nochmal für die Zeit heute Abend, wünsche dir jetzt einen entspannten und ruhigen Sonntagabend und ja, bis bald. Danke dir.
Danke euch, alles Gute, ciao.
Danke, Johannes, ciao, ciao.
So, bleiben wir beim Deutschlandtag, würde ich sagen, noch. Denn neben dem, was wir jetzt von Johannes gehört haben, waren es ja auch Eindrücke, die uns alle selber sehr bewegt haben. Mich hat es schon der Beginn sehr mitgenommen mit dem Zeigen sämtlicher Namen, die im Terroranschlag ermordet worden sind, und ich muss einfach sagen, ich war, und ich glaube, ich habe zwischendurch mal mit dir drüber gesprochen, Manuel, also man konnte auch irgendwo sagen, dass man irgendwo stolz war, dass die Junge Union wirklich in diesem Ausmaß und auch in dieser Deutlichkeit einfach Stellung bezogen hat und dass das für uns eine gewisse Selbstverständlichkeit wurde, auch in der Darstellung, bis hin zu, was dann medial, wir kommen da später zu, irgendwie mal wieder etwas merkwürdig konnotiert wurde, dass auch Friedrich Merz, dass auch Markus Söder das einfach klein ins Zentrum gestellt haben und es nicht nur um Parteiinterner ging, sondern eben diese Verantwortung, ich habe das in einem Tweet auch verfasst, dass der Jungen Union und eigentlich der Union insgesamt das deutlich geworden ist, dass wir uns unserer Verantwortung für Israel, für Deutschland und für Europa bewusst sind. Und ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt, Manuel.
Ganz genau, da stimme ich dir absolut zu. Man muss ja mal sagen, der Deutschlandtag im vergangenen Jahr, der war ja so ein bisschen Wir beschäftigen uns mal mit uns selbst. Wir wissen noch nicht genau, wohin die Reise geht. Man hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Tilman Kuban hat ja den Staffelstab übergeben. Wahlnachlese war das Thema. Standortbestimmung. Es war ja so ein bisschen, naja, wo stehen wir, wohin wollen wir? Und ich muss sagen, jetzt durch diesen Deutschlandtag, der jetzt heute zu Ende gegangen ist, auch durch diese wirklich kurzfristige, schreckliche Integration dieser ganzen Punkte, dass man den israelischen Botschafter dazu geholt hat, dass man Dissidenten dazu geholt hat, dass man wirklich auch nachdenkliche Redebeiträge hatte, allen voran von Friedrich Merz. Und dieser würdevolle Umgang, den das Organisationskomitee gefunden hat, das hat alles dazu so ein bisschen beigetragen. Das kam auch bei mir in Gesprächen raus, dass wirklich Leute gesagt haben, Mensch, das ist gut, dass ich in der Jungen Union bin, hier bin ich richtig. Hier ist der Kompass, hier stimmt der politische Kompass mit meinem überein. Und ich finde, also ich selbst bin ja nun nicht mehr in der Jungen Union, viele denken das ja, aber ich bin es nicht mehr altersbedingt. Aber man sagt ja immer bei uns, einmal Junge Union, immer Junge Union. Und ich habe das, als ich den Deutschlandtag verfolgt habe, am Wochenende auch gemerkt. Also für mich ist das auch ganz persönlich so, dass ich mich da wirklich freue, dass man wirklich mit so tollen Parteifreunden unterwegs ist, die wirklich den richtigen Kompass haben. Und wir merken es ja, wenn wir auch die Woche mal abseits des Deutschlandtages verfolgt haben, das ist schon viel wert. Also wenn wir uns anschauen, was wir kommen ja auch noch dazu zu der medialen Betrachtung und was auch rund jetzt um den Israel-Gaza-Konflikt auf den Straßen los ist, was in Parteien los ist, welche Menschen sich äußern und welche nicht, dann bin ich doch auch sehr, sehr froh. Und ich glaube, ich spreche da für sehr viele Mitglieder der Jungen Union, aber auch der CDU, dass das wirklich ein toller Deutschlandtag war und dass da wirklich jeder sich auch wirklich wiedergefunden hat und so ein bisschen auch wieder gemerkt hat, Mensch, das lohnt sich hier, sich zu engagieren, hier mitzuhelfen und wir müssen weiterkommen und die Probleme sind groß, die Herausforderungen sind groß und die müssen gelöst werden. Das ist so mein Eindruck. Wir beide haben darüber gesprochen, auch mit anderen, was ich so gehört habe, auch die da waren, dass wirklich sehr, sehr viele das ziemlich gut fanden. Ich weiß nicht, wie Marcel, hast du da von deiner Warte noch Input?
Also ich muss gestehen, ich habe am Wochenende ziemlich wenig mitbekommen aufgrund von familiären Verpflichtungen. Aber ich bin leider wie du auch jetzt seit 2 Wochen aus dem JU-Alter raus. Also man wird dann doch am Ende alt. Aber wie du gesagt hast, man fühlt sich letztlich der Jungen Union weiterhin verpflichtet und ist natürlich stolz, wenn man in den Medien sieht, wie toll von Anfang an mit der Israel-Frage umgegangen ist, worden ist, wie die Solidarität bekundet wurde. Da muss ich sagen, das hat mich dann schon ein bisschen stolz gemacht und ich fand, das war eine sehr schöne Geste nach außen hin.
Ja, also um vielleicht nochmal das Thema von den ganzen Gästen auch aufzunehmen, weil mich hat das jetzt, und das bringt uns zur Brücke auch zu unserem nächsten Thema, mich hat es im Nachgang etwas irritiert, wie der Deutschlandtag dann auch mal wieder medial rezipiert wurde, weil wir offenkundig jetzt einzelne Journalisten nur noch unterwegs haben, die wirklich aus allem, wo Markus Söder und Friedrich Merz aufeinandertreffen oder auch nicht, da immer ein Duell jetzt rauslesen wollen. Und ich fand beispielsweise, was Clara Natusius dazu geschrieben hat, zu einem Kommentar, glaube ich, bei T-Online, wo dann einfach die Frage im Raum stand, wer hat jetzt mehr Applaus bekommen bei 2 völlig different angesetzten Reden zwischen Merz und Söder. Und Clara hat eben gesagt, wenn das der einzige Maßstab sei, dann hat man vieles nicht verstanden. Und das war es, glaube ich, auch. Also ich empfand beispielsweise die Rede von Friedrich Merz als eine wirklich tief nachdenkliche Rede, auch selbstkritisch. Also ich meine, er hat gesagt, wir müssen auch nochmal die Fehler benennen, die wir gemacht haben, insbesondere in der Asylpolitik. Und ich habe auch grundsätzlich den Eindruck, unabhängig davon, dass ich aktuell eigentlich sehr, sehr wenig von der Ampel wahrnehme, habe ich aber den Eindruck, dass sich gesellschaftlich da auch etwas wandelt, dass irgendwo plötzlich große Fragen im Raum stehen, mit denen sich auch jeder irgendwie auseinandersetzt. Also man merkt es ja auch, nochmal, mit Ausnahme einzelner Journalisten, auch auf Twitter, dass eine gewisse Ruhe auch in die parteipolitischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Baha, aber ich habe den Eindruck, dass da irgendwo dieser große Moment ist, dass wir plötzlich als Land, als Gesellschaft auch da stehen und uns andere Fragen stellen, als uns im Parteipolitischen zu verharren.
Gute Frage. Also ich glaube, dass das Problem, was wir häufig bei der Union erleben in den letzten Monaten, fällt mir das immer wieder auf, ist die tatsächliche Expertise oder ich sage jetzt mal die Kenntnis über die tatsächlichen internen Diskussionen bei der Union. So. Und das ist das eine. Warum sage ich das? Weil ich finde ja, ich glaube, es wird über Robin Alexander immer gesagt, ne? Wenn man wissen will, was bei der Union passiert, oder wenn Unionler wissen wollen, was bei der Union los ist, dann rufen sie Robin Alexander an. Und ich meine, das ist inzwischen, oder vielleicht war das schon immer so, ich weiß es nicht, aber mir kommt es tatsächlich vor, es gibt immer weniger Menschen, die Ahnung haben, was bei uns intern für Debatten tatsächlich geführt werden, also intern und welche nach außen getragen werden. Und mir erscheint auch, dass umso stabiler die Union nach außen wird, umso, ich sag jetzt mal, weniger wir streiten, umso loyaler wir dastehen, umso mehr muss man irgendwelche Sachen rauspicken und einen Dissens konstruieren, damit es halt was Berichtenswertes gibt, weil und das ist jetzt die Polemik in der Ausführung, die Konsequenz wäre ja, man müsste sich tatsächlich mit den Verfehlungen der Bundesregierung und den, ich sag jetzt mal, auch parteiinternen Querelen der anderen Parteien auseinandersetzen, was jetzt nicht ganz so cool ist, wie sich quasi an der Frage zu laben, wer jetzt Kanzlerkandidat der CDU 2025 wird, obwohl das halt noch so weit hin ist. Und damit finde ich, und da spanne ich gleich mal den Bogen zu dem größeren Thema, werden halt relativ schnell wirklich wichtige Themen von diesen kleinen Boulevardesken und natürlich auf Effekthascherei und irgendwie, ja, ein bisschen Entertainment-mäßiger Berichterstattung werden komplett verdrängt. Und das ärgert mich dann auch immer, weil ich so denke, Friedrich Merz hat bei dem Deutschlandtag eine sehr, sehr gute Rede gehalten. Und du hast es ja ganz am Anfang gesagt, Daniel. Das war ja auch etwas, was mir sehr wichtig war, nochmal mitzuteilen, als ich das gesehen habe. Zum einen, glaube ich, kann man Friedrich Merz nicht unterstellen, dass es an Klarheit hat vermissen lassen, was seine Haltung zu dem Thema Antisemitismus in Deutschland angeht. Und nicht nur seine konkreten Forderungen, sondern auch seine Empathie gegenüber den Menschen, die darunter leiden. Und auf der anderen Seite stellt er sich hin und sagt quasi, wir dürfen jetzt letztlich nicht den Fehler machen, dass wir alle Muslime über einen Kamm scheren. Und wir müssen auch auf die zugehen und sagen, nein, ihr seid hier nicht gemeint. Und wir alle wissen, wen er damit er auch meint. Und ich finde, dass solche wirklich wichtigen Verbindungen und Worte, die werden dann halt so komplett, ja, wen interessiert. Und dann geht es halt eher darum, was Markus Söder gesagt hat oder wer wie viel Beifall beklatscht hat. Und das ist etwas, das erscheint mir auch gerade in der gesamten Berichterstattung zu dem Krieg im Nahen Osten zu sein, dass jetzt gerade jeder irgendwie darauf wartet, dass irgendwo wieder eine Dämlichkeit oder eine Semantik auftaucht, auf die man sich stürzen kann, damit man sich halt nicht wirklich echt und ehrlich mit der Frage, wo steht Deutschland, was müssen wir tun, wie weit geht unsere Verantwortung, wie können wir die Staatsräson in der Praxis leben, auseinandersetzen muss. Also dieses Schweigen ist für mich weniger ein Schweigen, sondern es ist eine Art Abwarten, bis wieder irgendwas Oberflächliches passiert, was man wieder nutzen kann, um vom eigentlichen Kern abzulenken. Also das macht mir schon Sorge, diese Oberflächlichkeit und der Wille, sich's bequem zu machen in der eigenen Weltanschauung, indem man am Ende nur das berichtet, was, ja, was vielleicht die angenehme veröffentlichte Meinung ist.
Na gut, das passiert ja jetzt auch schon wieder, Bahar. Also scheint sich ja so zu entwickeln, leider. Wenn wir auf den heutigen Tag gucken, irgendwie, da wird ja jetzt schon wieder irgendwie versucht, einen Tweet hochzujassen von Friedrich Merz, wo wir uns wieder in diesen Semantiken bewegen, ja, wo ihm irgendwie Rassismus unterstellt wird, habe ich gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, stimmt.
Also um es direkt zu sagen, er hat vorhin im Berlin-Direkt-Interview mit Theo Keul gesagt, dass man muss nicht Thilo Sarrazins Thesen teilen, was er explizit gesagt hat, aber Thilo Sarrazin hat vor 13 Jahren darauf hingewiesen, dass diese Probleme kommen können. Und die SPD habe ihn dann rausgeschmissen und wir hätten gesagt, es sei nicht hilfreich, anstatt dass man sich zumindest mit den Thesen beschäftigt hätte. Aber der Shitstorm läuft gerade an, ich sehe es auch, ja.
Ja, genau, der läuft gerade an. Ich meine, Thilo, also das ist ja jetzt keine Rocket Science, die Thilo Sarrazin da exklusiv auch geäußert hatte in seinem Buch vor 13 Jahren. Auf diese Probleme weisen viele hin, wir auch. Die Frage ist, und da schließt sich ja auch der Kreis zu dem, was du gesagt hast, Daniel, eingangs, dass auch Merz ja selbstkritische Töne in seiner Rede hat anklingen lassen. Ich glaube, er hat gesagt, auch wir haben nicht alles richtig gemacht in der Regierungsverantwortung und darunter fällt eben auch Migrationspolitik. Und wir sehen ja diese Widerstände, die jetzt schon wieder sofort auftauchen, wo man jetzt eigentlich eine Chance hat, ein Thema mal wirklich neu zu denken, um wirklich auch mal zu einer Entwicklung zu kommen, zu einem neuen Ist-Zustand. Und schon wieder kommen die alten Reflexe, das ist Rassismus, das ist islamfeindlich, das ist spalterisch, das ist sonst was. Ne? Also es kommen jetzt schon wieder diese Medienreflexe und auch vom politischen Mitbewerber natürlich. Wir sehen das ja auch bei Scholz, der ja auch gesagt hat, wir müssen jetzt konsequenter abschieben, Halbsatz, Komma, diejenigen, die abzuschieben sind, ja, die ausreisepflichtig sind. Das ist ein Satz, der ist vollkommen in Ordnung. Das ist ein Satz, der ist komplett in Einklang mit der Rechtsordnung. Das ist kein Skandal. Und trotzdem wird es skandalisiert. Ja. Bei Friedrich Merz sehen wir das eben jetzt auch. Und ich kann da nur sagen, hört euch die Rede von Friedrich Merz an. Das ist keine klassische Parteitagsrede. Es ist nicht hau drauf ausschließlich. Ein bisschen hat er natürlich auch ausgeteilt. Hat auch ein bisschen die Seele der Jungen Union gestreichelt. Er hat ja eingangs verwiesen auf die Erfolge auch. Ja, der jüngste Abgeordnete in Bayern, der kommt jetzt von der CSU. Die Hessen haben alle 12 JU-Kandidaten, haben ihre Direktwahlkreise gewonnen bei der Landtagswahl und so weiter. Das ist ja klassisch Parteitag, bisschen die Seele streicheln. Wir kennen das ja alle, wir sind ja vom Fach. Aber er hat eben auch wirklich diese selbstkritischen Töne angeschlagen, wirklich nachdenklich, empathisch auch geschaut auf die Situation, wie sie jetzt ist. Und vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, nicht nur, also zusammenzuführen, das ist so das Stichwort. Einerseits hart zu sein gegen diejenigen, die jetzt hier mit aufflammendem Antisemitismus glänzen, in Anführungsstrichen, aber gleichzeitig auch die Hand denen zu öffnen, die muslimischen Glaubens sind, aber die unsere Werte auch teilen. Und dass es hier nicht um pauschale Verurteilung geht, nicht um Ausgrenzung, sondern eben zusammenzuführen und die auszugrenzen, die selbst ausgrenzend sind. Und das sehen wir jetzt, ich glaube, jetzt gerade auch aktuell auf dem Alexanderplatz, ich weiß nicht, wenn ihr so parallel mal rüberschaut, ist auch gerade wieder eine Veranstaltung, ich glaube, wo die Polizei auch einschreiten muss, weil da anti-israelische Sachen gesagt wurden. Also das ist jetzt eine Lage wirklich, wo man sehr diffizil unterwegs sein muss. Und das hat Friedrich Merz ganz gut gemacht am Deutschlandtag bei seiner Rede.
Da bin ich ja bei dir, Manuel. Ich würde vielleicht eine Sache trotzdem noch mal ein bisschen kritisch sehen. Also zum einen finde ich wirklich, jetzt mal pauschal gesagt, erleben wir in den letzten Monaten an der Person Friedrich Merz. Er sagt was, die Leute drehen durch. Ein paar Wochen später kommen die politischen Mitbewerber und sagen im Grunde eins zu eins das Gleiche. So. Also mir erscheint das wirklich so, als zieht er immer los, bereitet letztendlich den Weg dafür, damit am Ende sich niemand irgendwie hinstellen muss. Oder jetzt ein Olaf Scholz zum Beispiel und letztendlich für solche Aussagen durch die Gegend geprügelt wird, wobei er das ja eh wird, aber das dann halt von einer anderen Gruppierung. Insofern, ich finde, da muss man einfach sagen, ich glaube, Friedrich Merz hat das auch erkannt. Er hat erkannt, dass er an vielen Stellen einen richtigen Kompass hat. Und jetzt mein kritischer Punkt. Ich glaube trotzdem, dass er sich und auch der Union keinen Gefallen tut, wenn er explizit auf den Thilo Sarrazin referenziert. Also ich brauche es nicht. Es hätte da wahrscheinlich zig andere Beispiele gegeben. Es hätte da vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, auf eine eigene Position sich zu beziehen. Man weiß ja auch, was man damit macht, meines Erachtens. Und es muss nicht sein. Jetzt bin ich aber wirklich bei diesem ganzen... Und deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt. Ich finde dieses ganze Klein-Klein, diese Semantik, dieses, wer hat welches Wort gesagt, wer hat welche Person genannt. Und das ist mir inzwischen so zu doof, dass man gar nicht mehr drüber reden muss. Und ich finde ja auch, die Union muss inzwischen gelernt haben, diese Debatten schaden ihr nicht mehr. Ich glaube nämlich auch, weil die Bevölkerung da die Schnauzen voll hat von diesen Debatten. Diese semantischen Debatten sind Debatten für Friedenszeiten, für Wohlstandszeiten, wo man einfach sich hinsetzt und sagt, ach, können wir nochmal überlegen, wie wir die Welt noch ein bisschen enger machen können, sodass sich wirklich jeder Pudel wohlfühlt. Aber in Zeiten, wo es um Sicherheit geht, wo es Krisen gibt, wo es Konflikte, wo es Krieg gibt, da interessiert die Menschen das nicht, sondern da geht es darum, wie steht die Wirtschaft da, wie bleibe ich sicher, wie können wir Frieden sichern, etc. Und da interessiert niemanden, ob Friedrich Merz auf Thilo Sarrazin referenziert hat oder nicht. Trotzdem glaube ich, es sowas muss nicht sein. Also ich finde es einfach unnötig und denke mir dann manchmal, mein Gott, du bist ein kluger Kopf, du kannst dir 10.000 andere Ideen und Verbindungen ausdenken und Beispiele nennen, und da sind wir jetzt wieder beim Zahnarzt, den lassen wir mal heute weg, aber du kannst es, und dein Glück ist halt, dass die Leute inzwischen sich nicht mehr dafür interessieren, was da für eine Sau durchs Dorf getragen wird, aber eigentlich muss es nicht sein.
Ja, da würde ich dir voll zustimmen, Baha. Also ob man da jetzt gerade Sarrazin heranziehen muss, ist natürlich die Frage, aber wenn wir uns anschauen, was auf den Straßen in Berlin los ist, auch in anderen großen deutschen Städten, wenn wir uns anschauen, was in deutschen Schulen los ist, gerade in den letzten Wochen, dann müssen wir natürlich letztlich die Probleme auch beim Namen nennen und ansprechen. Und wir haben ja schon gesehen, dass das Ganze schwierig ist, als wir die ganze Pascha-Diskussion hatten. Da haben wir uns ja auch nur an einem Begriff aufgehangen, haben aber über das Problem letztlich, was eigentlich angesprochen wurde, überhaupt nicht diskutiert. Und ja, also wir sehen es ja gerade, also ich meine, wenn man sich mit den Lehrern unterhält, und ich habe ja ein paar in meinem eigenen Umfeld.
Du kennst da jemanden.
ich kenne da jemanden, ja, genau. Die schildern diese Probleme schon seit Jahren. Meine Frau war an einer sogenannten Brennpunktschule jahrelang. Die sagt, ja, das wundert mich überhaupt nicht. Das war bei uns jeden Tag in den Klassen so der Fall. Ja, da wurden gewisse Schüler am Wochenende, weil der Islamunterricht nicht ausreichend war an der Schule, in Koranschulen, in Moscheen geschickt. Da haben Imame gepredigt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Dass sich da dann antisemitische und israelfeindliche Gesinnung herausbilden, das darf einen da nicht wundern. Und das sind Probleme, die müssen am Ende auch erstmal angesprochen werden und dann letztlich auch gelöst werden. Aber wenn wir jetzt anfangen und wieder über Begriffe diskutieren und über Semantiken, dann bleibt ja der Inhalt letztlich auf der Strecke und wir lösen kein einziges Problem. Und das stört mich bei der ganzen Diskussion.
Ja, also ich versuche es mal etwas differenzierter zu sehen. Also einmal zeigt sich jetzt gerade wieder die nicht vorhandene Intelligenz hier auf Twitter, weil jetzt wird gerade auch wirklich wieder Friedrich Merz also es ist gerade toll, das live kommentieren zu können, für jedes Wort, was Sarrazin in seinem Buch mal geschrieben hat, in Verantwortung genommen. Also es ist wirklich erstaunlich. Der Punkt dahinter ist natürlich, ich glaube, Friedrich Merz Überlegung war schlichtweg, mit Sarrazin hatten wir eben vor 13 Jahren das allererste Mal diese Debatte so breit. Und anstatt, dass wir sie aufgegriffen haben, zumindest einfach mal als Gedanken, haben wir es eben einfach schnell abgetan als antimuslimisch. Und wie gesagt, die übrigen kruden Thesen von Sarrazin, auch die referenziert März auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist schon der Punkt. Und natürlich war das damals, und wir erinnern uns alle an dieses rote Buch, Deutschland schafft sich ab, das war eine Riesendebatte. Aber sie ging eben damals schon nur noch um die Semantik in der ganzen Sache. Und wir haben uns diesem Thema nicht gestellt. Und heute, und das war das, was Friedrich Merz in der Rede ja nun mal auch gesagt hat, heute bricht das auf, was wir vielleicht hätten verhindern müssen, können und sollen. Und insoweit kann ich schon nachvollziehen, dass er den damaligen Aufreger nochmal zitiert und da eben dann auch die Kritik die an Angela Merkel, die damals einfach nur gesagt hat, das Ganze ist nicht hilfreich, fertig. Und wir es eben auch als Union nicht aufgegriffen haben. Und da kann ich das schon verstehen. Wie gesagt, dass jetzt der übliche Shitstorm anläuft, vielleicht schaffen es die Medien, das diesmal nicht ganz so einfach nur zu adaptieren, aber da bin ich mal gespannt. Aber das wäre meine Erklärung zumindest dafür. Und dass damit das Thema gesetzt ist, wird ihm mit Sicherheit vorher klar gewesen sein.
Ja, und gleichzeitig finde ich, das ist ein tolles Beispiel und da würde ich auch mal gerne weg von diesem konkreten Beispiel, aber ich nehme es mal mit in Richtung wieder aktuelle Debatte Israel, Antisemitismus etc. Wir haben ja jetzt auch wieder gestern und vorgestern erlebt, wie Diskussion auch wieder hier auf Twitter, aber von Medienschaffenden, also sprich von Journalisten, die auch beim ÖER arbeiten, bei Springer arbeiten, bei anderen Medien, wie die sich gegenseitig zerfetzt haben und debattiert haben zu diesem Artikel, welche Promis, die ansonsten sehr laut gegen Hass und Hetze auftreten, sich nicht geäußert hätten oder auch auf Anfrage eben abgelehnt hätten, sich klar zu positionieren oder ein Statement abzugeben. Und was mir bei der Debatte aufgefallen ist, ohne jetzt Namen zu nennen, ich bin bei der einen Journalistin, die sich da sehr, sehr engagiert hat, die Debatte zu führen hier auf Twitter, einmal durch die Tweets der letzten zwei Wochen kurz durchgescrollt und habe so gedacht, oh, okay, das sind anderthalb Tweets zu Israel, zu den schrecklichen, bestialischen Vorfällen im Land, zum Antisemitismus und gegenüber diesen anderthalb Tweets in zwei Wochen stand dann irgendwie ein Dutzend Tweets zur Frage, ob man Springer ein Statement geben sollte, wenn die danach fragen, als meines Erachtens nicht gerade irrelevanter Medienkonzern. Und da finde ich einfach, wie das steht so symbolisch für mich, für diese ganze Dummheit in unserer Debatte. Und ich benutze bewusst den Begriff, weil ich finde es unglaublich dumm, die Frage zu stellen oder sich überhaupt Zeit dafür zu nehmen, zu debattieren, ob es okay ist, der Welt auf Anfrage ein Statement zu geben, was ja eigentlich bei jedem Manager und bei jeder Agentur, die ja für die Promis arbeitet, in der Schublade sein müsste, anstatt quasi sich selber auch da irgendwie hinzusetzen und zu sagen, ich habe selber eine Position. Und da finde ich, das steht so stellvertretend einfach. Jetzt hat Merz letztendlich, und deswegen habe ich es gerade als Beispiel genannt, wieder den Leuten Futter gegeben. Jetzt wirst du wieder Debatten, gerade auf Twitter, und meines Erachtens schwappt es dann auch wieder in den einen oder anderen Artikel die nächsten zwei Tage, wieder Futter gegeben. Jetzt reden alle wieder darüber, dass er den Namen von Lord Voldemort in den Mund genommen hat, aber niemand redet von diesen Personen über das tatsächliche Problem. Das ist jetzt sehr pauschal, aber ich würde wetten, dass ich da den einen oder anderen wahrscheinlich auch sehen würde, der ansonsten sehr verhalten ist und sich sehr zurückhält mit einer klaren Position. Aber jetzt hat er was gefunden. Ja, so jetzt ist das Ding da. Jetzt kann ich draufspringen. Ha, endlich Ablenkung. Und da denke ich dann so, wir hätten es nicht geben müssen oder er hätte es ihnen nicht geben müssen.
Gut, jetzt bist du doch wieder bei dem Thema gelandet. Aber ich
bin fertig. Aber
deine kurze Referenz an den Himmel, sehr, sehr nett, weil genau das hat ja die entsprechende Journalistin gemacht. Aber dann steigen wir doch auch in das Thema ein, weil wir hatten nicht nur diese etwas skurrile Debatte auf Twitter zu deutschen Medien und wie verhält man sich als Künstler dem Axel Springer Konzern gegenüber korrekt, was wirklich eine skurrile Debatte ist. Aber ich glaube, Manuel will da auch gleich nochmal was zu sagen. Wir hatten aber auch ein totales Versagen, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder mal erlebt, zum Thema des angeblichen Angriffs auf das Krankenhaus im Gazastreifen. Und da war es wirklich für mich schwer, weil ich habe die Tweets dazu gemacht, weil ich habe durch Zufall nachmittags Phoenix gesehen, als Ron Prosor im Interview mit einem Moderator bei Phoenix stand und der israelische Botschafter lautstark intervenieren musste, als der Moderator einfach gesagt hat, ja, das ist jetzt Ihre Meinung, aber die Hamas hat das heute Mittag ja noch anders bestätigt. Und daraufhin der israelische Botschafter sagen musste, halt, stopp, die Hamas ist keine glaubwürdige Quelle. Und dann zog es sich den ganzen Tag, ob ARD, ZDF oder was auch immer, durch, dass die Hamas mit all ihren Angaben zu diesem angeblichen Angriff Israels auf das Krankenhaus, wo längst bewiesen war, dass das nicht hat sein können, einfach die Hamas als Quelle zitiert hat. Und das hat wirklich auch auf Twitter eine heftige Debatte mal wieder ausgelöst. Auch der Deutschlandfunk hatte sich ja schon entsprechend positioniert. Und im Endeffekt hat irgendjemand von euch denn irgendwie mal eine richtige Einordnung gesehen dazu seitens des ÖRR oder sowas wie eine Entschuldigung?
Nein. Darauf warte ich ja die ganze Woche. Ich hatte das ja auch zwischenzeitlich auch mal geschrieben in einem Tweet. Wer mir folgt, der weiß das. Ich warte darauf die ganze Woche. Ich hatte mir jetzt noch den Sonntag heute als Deadline gesetzt, weil ja am Sonntag auch noch die ein oder andere Sendung ist, die sich vielleicht ein bisschen ja metapolitisch mit der Woche beschäftigt. Aber da kam gar nichts. Also es ist, so wie ich das sehe, das Schweigen im Walde. Es gibt keine Artikel, die sich damit auseinandersetzen. Ich lese keinen Intendantenkommentar. Kein Interview, keine Presseerklärung. Also ich weiß nicht, wenn ihr irgendwas gesehen habt, dann postet das gerne unter den Tweet zum Space. Ich freue mich da sehr, wenn es da Infos gibt. Aber so wie ich das sehe, will man das jetzt aussitzen. Ja, und ich muss sagen, darüber bin ich sehr, sehr betrübt. Ich habe das jetzt die Tage, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht mit dem, was ich getwittert habe, weil ich mir einfach auch diese Selbstkritik und diese Reflexion und auch Konsequenzen, ja, auch Konsequenzen wirklich gewünscht habe. Nicht, weil ich irgendwie erbitterter ÖER-Gegner bin, weil ich möchte, dass das Ding in Grund und Boden privatisiert wird, dass es abgeschafft wird. Nein, sondern ich möchte, dass der ÖER eine glaubwürdige, eine glaubhafte Quelle ist, die uns erstens gut informiert, ja, und zweitens auch anregt, ja. Und da komme ich zu deinem Punkt, Baha, was du so Kess mit Dummheit beschrieben hast. Wir haben es jetzt ja Orientierungslosigkeit genannt. Man merkt einfach auch in der Berichterstattung wirklich eine Dummheit bis Orientierungslosigkeit. Wir haben das auch gesehen bei Greta, ja, die sich da ja auch geäußert hat mit merkwürdigen Tweets zu diesem Konflikt und dadurch offenbart hat, dass sie überhaupt gar keine Ahnung hat, was dort überhaupt passiert, was die Geschichte dieses Konfliktes ist, was dahinter steht, welche Parteien das sind, wen sie da unterstützt, wer das überhaupt ist. Und das sehen wir in der gesamten Debatte. Wir sehen in der gesamten Debatte immer nur Semantiken. Wer sagt was, wer hat was gesagt und wer hat es wie gesagt. Wir sehen aber nie etwas, was mal wirklich dahinter schaut und mal wirklich versucht, auch analytisch zu sein. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, vielleicht noch als Hinweis an dieser Stelle. Der Bill Maher hat ja auch einen Beitrag, ein Stand-up gemacht in seiner Sendung. Der ist auch viral gegangen zu den Universitäten in den Vereinigten Staaten. Das ausgerechnet an den Elite-Colleges, an den Ivy-Five-Colleges, dass genau dort diese, wie soll ich sagen, undifferenzierte Gaza, Free Palästina-Unterstützung genau dort eben Früchte trägt. Und ich finde, das sehen wir auch bei uns in Medien, bei den Diskursteilnehmern. Wir sehen es auch an unseren Universitäten mittlerweile. Es geht nur noch um diese, wie soll ich sagen, Tribalismen, dass man wirklich nur noch schaut, wer sagt was, wir gegen ihn, wie können wir die anderen fertig machen, wie können wir Diskurs überhaupt Hoheit haben. Aber es geht nicht mehr darum, wie wir ein Problem irgendwie lösen können. Und das macht mich fuchsig. Es macht mich wirklich fuchsig. Und wenn ich dann den ÖER sehe, der genau dort ansetzt und in einem Kommentar beim Deutschlandfunk gesagt wird, ja, auch die Hamas ist eine journalistische Quelle. Ich könnte ausrasten. Ja, natürlich ist die Hamas auch eine journalistische Quelle. Aber die Hamas ist nicht so glaubwürdig wie Israel, Punkt eins. Und Punkt zwei, musst du diese Quelle Hamas immer auch einordnen. mit entsprechenden Hinweis. Genau das ist beides nicht passiert in dieser Woche. Und genau deshalb haben wir diese Situation jetzt eben gehabt, dass hier wirklich der Mob, man muss es so sagen, angeheizt wurde, auch in Deutschland. Wir haben das sofort gesehen. Wir haben sofort gesehen, wie Anschläge verübt wurden, versucht wurden zu verüben auf jüdische Einrichtungen. Wir haben gesehen, wie in der Sonnenallee plötzlich aus den 100 Leuten Tausende wurden, weil eben diese Berichterstattung das angefeuert hat. Und ich warte weiterhin, ich gucke gleich in die Kommentare, ob irgendjemand etwas gesehen hat. Ich warte auf eine Selbstkritik aus Seiten des ÖERs. Ich finde sie bisher nicht.
Ja, und ich finde, gerade der ÖR muss in der aktuellen Situation auch seiner besonderen Verantwortung gerecht werden. Denn man muss sich nochmal anschauen, was Jugendliche so in den sozialen Medien abbekommen und mit was sie konfrontiert werden. Da kommt ja Hamas-Propaganda am laufenden Band vor. Also mit was ich da in meinen Klassen täglich als Sozialkundelehrer konfrontiert werde, was ich da zurechtrücken muss, was da, ja, wie gesagt, an Propaganda verbreitet wird, über die WhatsApp-Gruppen dann verbreitet wird. Wenn ich sehe, was unser Großer in der 6. Klasse schon in seinen WhatsApp-Gruppen geschickt bekommt, das ist wirklich bedenklich und erschreckend. Und viele Eltern wissen einfach gar nicht, dass ihre Kinder damit konfrontiert werden und können es dann zum Teil auch nicht einordnen. Deswegen hat gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk da eine besondere Herausforderung. Und ich meine, wir haben uns ja letzte Woche den Fall von Mainz 05 angeguckt, als da ein Spieler suspendiert wurde, der sich da antisemitisch geäußert hat. Da wurde ja innerhalb von kürzester Zeit dieser Tweet gekapert. Also da sieht man, welche Trollarmeen da unterwegs sind. Also mittlerweile haben sie unter all ihren Tweets ihre Kommentare geschlossen. Wahrscheinlich haben sie es nicht mehr in den Griff bekommen. Ja? Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss da ein Bollwerk gegen diese Fake News und gegen diese Propaganda sein. Und wenn ich mir dann ansehe, dass die etablierten Medien zuerst berichten, ja, aber diese Rakete hat sich wohl um eine israelische Rakete gehandelt, um dann wieder zurückzurudern, aber dann später zu argumentieren, Manuel, wie du gesagt hast, ja, die Hamas sei doch eine Quelle, mit der man arbeiten könnte, da kriege ich wirklich Bauchschmerzen, denn wenn eine Meldung mal raus ist, ist sie raus, das wissen wir alle, ja, und die wieder einzufangen, ist extrem schwer. Und ich wurde letzte Woche mindestens 5-mal im Unterricht damit konfrontiert, ja, aber die Israelis haben doch eine Rakete auf ein Krankenhaus geschossen. Ja.
Ja, genau. Und das ist ja das Problem, was wir bei Jugendlichen haben oder bei jüngeren Menschen. Nenne ich Problem. Problem ist falsch gesagt. Ich sage mal so, je älter man wird, desto weiser wird man ja altersweise. Wenn ich zurückdenke mit 17, 18, wie ich die Welt gesehen habe, da habe ich sie ein bisschen anders gesehen, als ich das heute tue. Aber wir müssen eben sehen, dass die Jugendlichen heute mit Bildern aus aller Welt konfrontiert sind, die sehr niedrigschwellig auf sie einprasseln. Ja, sei es über soziale Netzwerke, Instagram oder TikTok vor allen Dingen natürlich, wo sie dann wirklich auch in Realtime Hamas-Propaganda sehen. Ja, das ist der Worst Case. Dann aber das andere, wenn wir schauen, was sind denn Influencer für junge Menschen, wie jetzt zum Beispiel eine Greta Thunberg, deswegen ist das ja so schlimm, was sie da gemacht hat, das wird ja wahrgenommen. Oder bei den Mainzer Fußballer, ich habe seinen Namen nicht präsent, aber bei FC Bayern haben wir das gleiche Problem, dass da ein Masari ist, der da sich geäußert hat zu diesem Thema und seine Reichweite ja deshalb hat, weil er Spieler ist, Fußballspieler. Und weil er sich dazu positioniert als Fußballspieler, wird er dann ja auch wahrgenommen. Und dann kam bei den Mainzern ja sofort dieser Shitstorm von den arabischstämmigen Fußballbegeisterten. Und dann plötzlich ein Fußballkanal wird vollgespammt mit irgendwelcher Hamas-Propaganda beziehungsweise mit antisemitischen und anti-israelischen Inhalten. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass gerade so Meinungsführer oder Identifikationsfiguren, Vorbilder, dass die auch dieser Funktion nachkommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss es wenigstens der öffentliche Rundfunk versuchen. Deswegen haben wir ihn. Wir haben den öffentlichen Rundfunk, damit er Debatten versachlicht, damit er Positionen gegenüberstellt, damit er zusammenführt. Aber wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel in diesen jungen Formaten bei Funk, ich glaube Steuerung F ist so ein Format, wenn man da irgendwie in der Redaktion 5 Leute hat, die sich da an der Grenze bewegen, ja, Position beziehen, die bedenklich sind, was den Israel-Palästinenser-Konflikt angeht, dann frage ich mich, wie soll das klappen? Ja, wenn ich als junger Mensch dann reinschaue in mein Medienangebot von Funk, wenn ich dann reinschaue, was macht mein Fußballstar, wenn ich reinschaue, ich bin klimabewegt, was macht Greta Thunberg und so weiter. Ja, der Frederik Schwilden hat das ja auch aufgearbeitet. Wenn diese ganzen Influencer dann ihre Propaganda oder als Multiplikatoren für diese Propaganda funktionieren, dann wirst du mal, lieber Marcel, an der Schule scheitern. Und diesen Teufelskreis, den müssen wir durchbrechen.
Ja, es ist aber noch schlimmer, meiner Meinung nach, weil es gab eine kritische Auseinandersetzung im öffentlichen Rundfunk, und zwar gibt es im DLF, ich glaube DLF Kultur, gibt es die Sendung nach Redaktionsschluss. Da diskutieren die selber Dinge, die irgendwie schiefgelaufen sind oder was auch immer. Und da ging es diese Woche auch um genau diese Fragen, ob die Hamas eine glaubwürdige Quelle ist. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ein Redakteur des Deutschlandfunk hat da allen Ernstes auch gesagt, naja, er folgt aber nicht dem Argument, dass ja dadurch, dass wir da jetzt möglicherweise eine Falschinformation verbreitet hätten, dass deswegen der Mob auf die Straßen gegangen wäre, weil nämlich die Hamas ja durch die Social Media wesentlich schneller mit ihren Informationen wäre, als das der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt könne. Das fand ich eine bemerkenswerte Aussage, weil gerade dann wäre es ja an den zumindest öffentlich-rechtlichen Medien definitiv den Punkt zu setzen und also die Gegenargumentation beziehungsweise den Gegenbeweis zu liefern. Also das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Aber das empfehle ich jedem selber nachzuhören. Nach Redaktionsschluss DLF Kultur, spannende Sendung.
Es reicht ja schon, wie du sagst, es reicht ja schon der Verdacht. Das mag sicherlich sein, dass jetzt da nicht jeder, der dann auf die Straße spontan gegangen ist, dass der gesagt hat, oh, ich habe jetzt gerade den Deutschlandfunkbeitrag gehört, ja, oder ich habe den NDR geschaut, natürlich nicht. Aber sie haben ja auch nichts in anderer Richtung darüber berichtet. Das ist ja das Problem. Und irgendwo müssen wir ja anfangen. Und da ärgert mich halt wirklich auch dieser Kommentar, dass da wirklich so ein Stellvertreterargument aufgemacht wird, dass man ja irgendwie gar nichts mehr über die Hamas, gar nichts berichten darf, was die Hamas sagt. Nein, das hat nie irgendjemand gesagt. Es ist immer nur das Thema richtig einzuordnen und wie wir jetzt auch sehen bei diesem Fall mit dem Krankenhaus, die Hamas hat hier knallhart gelogen, sowohl was den Hergang angeht, als auch die Opferzahlen. Es war knallhart gelogen, es wurde aber innerhalb von Minuten unreflektiert über die Sender gegeben. Wobei man sich auch als Journalist, ich weiß nicht, wenn man da davor sitzt und dann kommt die Meldung rein und dann denkt man sich, huch, vor 40 Minuten ist da eine Rakete runtergegangen und die Hamas hat schon über 500 Opfer gezählt. Ja, also wie soll das, das kann ja schon rein logisch gar nicht richtig sein, ja, und wie man das dann trotzdem ohne Einordnung sendet, das ist für mich halt ein Medienversagen erster Ordnung und deswegen ärgere ich mich so, dass es bisher noch keine Stellungnahme dazu irgendwie gegeben hat von beorderter Stelle.
Okay, du bist mit deinem Rant durch.
Ich habe mich jetzt abgeregt.
Okay, wunderbar.
Ja, vor allem nicht nur entschuldigt, sondern wenn man sich dann mal anguckt von einigen Vertretern des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, die sich dann heute ziemlich überheblich und arrogant gegenüber Springer und ihrem Aufruf da geäußert haben, da denke ich mir, Leute, ganz ehrlich, ihr habt doch euren eigenen Laden nicht im Griff, ja, und haut da teilweise so Dinger raus und auf der anderen Seite macht ihr euch dann lustig beziehungsweise zeigt mit dem Finger auf andere, die von Prominenten eine klare Absage an Antisemitismus wollen. Also ich finde, da passen die Kategorien auch nicht so zusammen.
Also ich kann hier nur noch mal in die Runde empfehlen, den Artikel von dem Dieter Schnass zu lesen von der Wirtschaftswoche. Ich fand einfach, ich habe den heute gelesen und dachte, ja, das war einfach alles so richtig. Und im Grunde müsste man eigentlich diesen Artikel auch jedem, der quasi die Debatte gerade versucht zu führen über das Ja, Aber oder quasi, ich nenne es jetzt mal den Schwanzvergleich der Positionierung, wer ist klarer und wer hat mehr gemacht, müsste man den mal drunter packen. da sitzt wirklich alles und es ist einfach schön zu lesen, dass es so großartige Journalisten gibt, die diese Komplexität in der Debatte runterkochen können. Und ich habe schon überlegt, ob ich den an die ein oder andere Stelle mal schicke, ohne weitere Kommentare. Aber große Empfehlung, ihr findet ihn bei mir auch unter dem Profil, ansonsten einfach bei Dieter Schnass. Ich weiß gar nicht, wie heißt er hier?
Kannst du ja vielleicht unten reinstellen.
Also. Ja, stimmt, kann ich machen. Genau, der heißt, einfach Dieter Schnass heißt der hier bei Twitter. Ja, ja. Ich verlinke den mal.
Also ich will ja jetzt keine Pauschal, du sagst es ja richtig, es gibt ja auch natürlich herausragende Journalisten und natürlich auch beim ÖER. Ich will ja gar nicht jetzt pauschal da irgendwie draufprügeln. Es gibt da sehr viele gute Leute mit sehr guter Kompetenz, mit hoher Expertise. Nur auch für die ärgert es mich ja dann. Ja, weil die werden durch solche Dinger auch wieder unsichtbar gemacht. Und deren Arbeit wird dadurch auch abgewertet einfach, weil eben an anderer Stelle da irgendwie der Schlendrian irgendwie Einzug hält. Und diese Orientierungslosigkeit und, wie du so schön gesagt hast, Baha, diese Dummheit einfach, diese Unwissenheit über den Konflikt, ich kann das gar nicht beschreiben. Also dieser mangelnde Wunsch, irgendwie zu recherchieren, auch mal bei Twitter reinzuschauen. Ich meine, diese Ostint, ja, ist ja auch eine sehr gute Bubble bei Twitter mittlerweile. Da gibt's ja sehr, sehr gute Leute. Stichwort Schwarmintelligenz. Und eigentlich war der Case nach 3 Stunden relativ aufgeklärt. Natürlich ist das nicht gesichert. Natürlich sind die Informationen noch zu überprüfen. Aber die Indizien, und das auch, was Israel, was die IDF innerhalb von Stunden an Belegen nachgeführt hat, auch am Folgetag vor allen Dingen, sind doch so stichhaltig gewesen. Und jetzt gerade ist auch CNN mit einem riesigen Artikel rausgegangen, den kann ich auch gerne verlinken, die minutiös die Ereignisse nachzeichnen. Das ist dann guter Journalismus, der braucht auch Zeit. Aber umso bedenklicher ist es eben, dass so viele und gerade auch im öffentlichen Rundfunk so schnell rausgegangen sind mit Hamas-Informationen. Und das darf einfach nicht sein. Es ist gerade eine sehr aufgehitzte Situation und Medien müssen da Orientierung bieten. Das ist ihr Job. Aber sie versagen an ihrem Kernauftrag. Und das macht mich so fuchsig. Ja, so, und jetzt höre ich auch auf.
War es nicht sogar so, dass sie sich jetzt alle darauf berufen hatten, dass es die New York Times zuerst berichtet hatte und deshalb quasi als vertrauenswürdige Quelle einfach übernommen wurde?
Ich glaube, die BBC war ja auch sehr schnell.
Ja, ich glaube, es war die NYT und daraufhin hat ja Elon Musk denen das Häkchen geklaut. Das ist ja auch irgendwie sehr lustig.
Ach so. Ja, ah, okay, das ist dann vorbeigegangen.
Bevor wir jetzt zu unserer neuen Arithmetik in der Bundespolitik übergehen, will ich noch, weil wir ja immer auf Anne Will hinweisen, will ich das jetzt einmal vorziehen. Und mir ist da heute was aufgefallen. Also erstens finde ich die Frage etwas merkwürdig ihres Titels heute. Der heißt nämlich Neuer Krieg in Nahost. Gibt es noch einen Ausweg? Das ist, sei mal dahingestellt. Allerdings ist mir aufgefallen, bei Shalikar, dem Sprecher des israelischen Militärs, ist in der Biografie angegeben und das vielleicht nochmal so zum Abschluss dieses Themas, ob da nicht doch auch ein gewisser Bias immer hintersteckt. Da steht am Ende in dieser Biografie, Militärsprecher in Reserve, seit 2017 Abteilungsleiter des Bereichs internationale Beziehungen im Büro des israelischen Ministerpräsidenten, Direktor für auswärtige Angelegenheiten im Ministerium für Nachrichtendienste und dann der Hinweis, unabhängig von der jeweiligen Regierung. Wo ich mich frage, was soll uns das mitteilen? Also sagt das jetzt, nur weil es Netanyahu ist, dass das extra erwähnt werden muss, dass der trotz, also das fand ich einen sehr merkwürdigen Hinweis. Ist mir nur aufgefallen, als ich mich auf Anne Will vorbereitet habe. Gut, gucken wir uns die Arithmetik der Bundespolitik an, die wir diese Woche von Friedrich Merz im Bundestag gehört haben als 14 plus 14 plus 4 gleich 32. Das ergeben nämlich genau die Prozente der Ampelparteien in der jüngsten Umfrage bei Forsa, was glaube ich. Und wir haben ja noch was Zweites, was wir beachten müssen, weil diese Woche ist ja dann final klar geworden, dass Sarah Wagenknecht am Montag die Gründung eines Vereins bekannt geben wird, der eine neue Partei vorbereiten soll, wohl dann zum Januar, was übrigens damit zu tun hat, dass dann Anfangsspenden mit für die Europawahl verwendet werden dürfen, für die Wahlkampfkostenerstattung. Da hat sie von Aufstehen gelernt. Allerdings wird das einiges in der Arithmetik der Bundespolitik verändern und an und für sich schon ist die Union jetzt so stark wie die Ampel insgesamt. Eure Meinungen dazu?
Das ist doch was für den Lehrer zuerst hier.
Mathe-Lehrer, ich bin gar kein Mathe-Lehrer, nein, um Gottes Willen. Deswegen, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, dass 14 plus 14 plus 4 32 ist. Ich habe noch Mathe-Leistungskurs, das hätte ich schon noch hingekriegt. Aber, die Ampel stellt letztlich fest, dass sie das Vertrauen in der Bevölkerung verloren hat, würde ich mal sagen. Und, die Menschen haben Probleme in dem Land und haben aber nicht den Eindruck, dass die Politik sich darum kümmert. Also wenn wir an Saskia Esken uns mal erinnern, vor 2 Wochen bei Anne Will, als sie sagte, die Migrationsfrage hätte ja bei der Landtagswahl oder bei den beiden Landtagswahlen überhaupt keine Rolle gespielt und dann stolz auf die Bertelsmann Stiftung verwiesen hat, die ja mit einer Studie rauskam, wonach dann die Ampel sich immer damit rühmt, dass sie ja eigentlich ganz toll und erfolgreich ist, ja. Das Ganze kann man natürlich machen als Politikerin, also den Menschen weismachen, sie würden nur nicht verstehen, dass die Ampel so toll ist. Dann darf man sich aber letztlich nicht wundern, dass die Umfragewerte so aussehen. Also ich war gestern zum Beispiel bei meiner Oma auf dem Geburtstag und es ist ein kleines Dorf, mein Heimatdorf. Da leben aktuell einige Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel und jetzt wird irgendwie festgelegt vom Kreis, dass da neben dem Kindergarten in Containern weitere 50 Flüchtlinge oder 60 Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Das ist aktuell ein hitzig diskutiertes Thema. Und wenn die Ampel da keine Antworten drauf findet, wie sie die Kommunen entlasten will, wie sie den Zuzug am Ende verringern will, wie sie aber auch andere Probleme angehen will, um Lebenshaltungskosten zu senken, Wohnen wieder bezahlbar zu machen, die Wirtschaft in Gang zu bringen, dann wird sie da meines Erachtens aus dem Loch auch nicht rauskommen. Also die Leute haben letztlich Probleme und wollen sie auch gelöst haben.
Ja, also stellt sich ja die Frage, ist es eigentlich schon ein finaler Bruch der Wählerinnen und Wähler quasi mit der Ampel, mit Scholz vielleicht auch selber? Weil mein Eindruck jetzt mal unabhängig von dem Spiegel-Interview, aber auch mit dem Treffen in Sachen Deutschlandpakt Migration, mit den bewussten Bildern auf dem Balkon etc., hat die Ampel quasi fertig? Vertrauen die sich noch? Sitzen die eigentlich immer noch zusammen im Koalitionsausschuss? Hat da irgendjemand was von gehört?
Die sind doch zum Regieren verdammt. Die werden sich nicht mehr voneinander lösen bis zur Wahl. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, weil wie schlecht soll es noch werden? Also bisher hat es ja nicht gereicht für einen Bruch. Und auch wenn jetzt gerade die ganze Debatte um GroKo, Kleikro und wie auch immer durch die Gegend geht, ich glaube, die bleiben zusammen und Scholz versucht irgendwie auf anderem Wege die Union dort zu nutzen, wo es möglich ist. Aber die Wahrheit ist doch, und das hat Marcel auch gesagt, dass das Ding ist durch. Und ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil es kann ja immer was sich verändern und auch hier ist das sicherlich möglich, zum Besseren jetzt für die Ampel. Aber die Wahrheit ist doch einfach, wir reden über 14 plus 14 plus 4, ja, oder wenn sie Glück haben, kommen sie noch auf 35%. Drei Parteien, die angetreten sind als Fortschrittskoalition, die keinen Fortschritt machen oder zumindest kaum. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, warum ich glaube, dass die es auch nicht lernen werden. Ich habe heute wieder in einem Podcast, ich glaube, es war das Hauptstadtbriefing, gehört, dass einer sehr wichtiger Koalitionär wohl zu Rypinski gesagt hätte, bei der Ampel ist es so, man verstehe sich intern gut und nach außen hin streitet man sich. Und eigentlich müsste es anders sein, nach innen müsste man sich streiten und nach außen gut verstehen. Und ich finde, das ist so dermaßen ignorant. Die gehen nach wie vor davon aus, dass ihre Kommunikation das Problem ist. Es ist aber nicht die Kommunikation. Es ist die Politik zum großen Teil. Diese Koalition setzt
falsche Politik um oder meinetwegen auch nicht die richtige Politik, die das Land aktuell braucht. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum das Vertrauen verloren geht. Wenn man aber fest davon überzeugt ist, es liege nur an der Kommunikation oder an der Sprache, was völlig absurd ist, dann kommt man genau zu solchen Erkenntnissen und dann wird man auch nichts ändern. Weil ich glaube, da fehlt einfach das komplette Verständnis dafür, dass man falsch gelegen hat. Also wirklich falsch, fundamental falsch. Und ich glaube, das ist auch so hart einzugestehen, dass man einfach falsch regiert hat. Vielleicht 2 Jahre oder mindestens 1,5 Jahre. Ich glaube, spätestens nach dem Angriffskrieg der Russen in die Ukraine hätte man diesen Koalitionsvertrag komplett neu aufstellen müssen. Das hat man nicht getan und seitdem an Dingen festgehalten, die nie für so eine Zeit gemacht oder geplant wurden. Und ja, das ist mein Punkt. Also ich glaube, die Ampel versteht nicht, dass sie falsche Politik umsetzt und denkt, die Menschen sind einfach bloß zu blöd.
Ja, es kommt aber noch was dazu. Ich weiß nicht, also ich habe ja immer noch das leidige Thema, dass ich mir ja recht viele Bundestagsdebatten auch angucke. Und die hatten wir ja nun mal auch jetzt 2 Wochen wegen der Doppelsitzungswoche. Und mir ist aufgefallen, es ist jetzt nicht nur irgendwie die Spitze der Ampel oder so, sondern es ist auch wirklich in den Fraktionen, bei den Rednern so, die treten auch nach wie vor gegenüber der Union auf, als ob wir in der Situation von vor 2 Jahren wären. Also es kommen auch immer noch unsere beliebten 16 Jahre etc., obwohl man da ja mittlerweile auch mal öffentlich zumindest zur Kenntnis nimmt, dass irgendwann damit auch mal Schluss ist. Ich glaube, Micky Beisenherz hat es jetzt selber mal Robert Habeck gesagt, dass er da ja sicher nicht ewig drauf beziehen kann. Nur es ist eben auch in der Fraktion so. Es ist so, liebe Union, alles, was ihr wollt, das machen wir doch alles schon längst und sie müssen nur mal. Und ich frage mich da auch wirklich, was da im Bundestag in den Fraktionen passiert, dass da auch, also dass die aus ihren Wahlkreisen offenkundig überhaupt nicht das Feedback irgendwie einbringen, dass diese Politik nirgends ankommt. Und da geht es auch um egal welches Thema mittlerweile. Es ist eine, ja, schon eine gewisse Wagenburg-Mentalität, die Ampel da von sich gibt, meiner Einschätzung nach.
Also Olaf Scholz ist ja ein Stratege. Und die Strategie von Olaf Scholz, wie wir ja mitbekommen haben über die Medien, Anfang des vergangenen Jahres, als so die Ampel-Euphorie, die Start-Euphorie verschütt gegangen ist, ist ja so, dass er gesagt hat, alles, was jetzt passiert, all diese negativen Einflüsse, dieser Umfragerückgang, das ist jetzt nur temporär. Das werden die Leute 2025 zur Bundestagswahl schon vergessen. Sie werden vergessen, dass wir Probleme hatten mit dem Heizungsgesetz. Sie werden vergessen, dass wir uns schwer getan haben beim Sondervermögen und so weiter. Ja, also das werden sie alles vergessen. Sie werden dann die Ergebnisse unserer guten Arbeit sehen, die sich dann eben im Laufe der Legislatur immer deutlicher bei den Menschen zeigt. Das ist ja die Strategie von Olaf Scholz. Deswegen ist er ja irgendwie so relativ nonchalant unterwegs. Man hat ja so den Eindruck, er will da ja auch gar nicht irgendwie reingrätschen und irgendwie Führung übernehmen. Und da komme ich zum Stichwort Führung übernehmen. Wenn wir jetzt uns anschauen, ist die Umfragen auch und diese Verschiebungen, die wir jetzt auch sehen, die eingesetzt haben im vergangenen Herbst, die jetzt immer noch weitergehen. Jetzt geht es ja auch bei uns wieder rauf. Das sind ja alles Stimmungen, die sehr emotional, von Emotionalitäten getrieben sind. Und das wäre eigentlich ja eine gute Situation jetzt für die Exekutive. Ja, wo man jetzt sagt, okay, da ist eine Bundesregierung, die handelt, die übernimmt Verantwortung. Wir als Opposition zum Beispiel sind dann da komplett abgemeldet, weil wir entscheiden nichts. Wir gehen nicht voran. Wir sind höchstens dazu dann da, um die Sachen noch besser zu machen, als sie ohnehin schon sind. Das ist ja dann der Auftrag der Opposition. Ja,
aber Manuel, ist es nicht vielmehr so, ich habe das auch getwittert diese Woche, also politisch höre ich eigentlich nur noch die CDU, CSU. Also ist es nicht so, dass wir längst dass wir immer die Themen setzen? Und die zweite Sache, auch das habe ich getwittert, nach dem Spiegel-Interview von Scholz, ist es, also da ist ja jetzt mal die grüne Jugend außen vor, aber da sind ja auch genug SPD-Leute sofort drauf und haben gesagt, das ist nicht mein Kanzler etc. Also in dem Moment, wo er ein bisschen Führung reklamiert und irgendwie mal eine Richtung vorgibt, fällt ihm seine Partei direkt in den Rücken.
So, genau so sieht es aus. Und das ist ja jetzt eben das Problem, was Scholz hat, der Stratege, der ja alles vorausdenkt, dass der Karren jetzt so tief im Dreck ist, ja, dass er ihn eigentlich nicht mehr rausbekommen kann. Denn, dritter Punkt, ich frage, wann? Wann ist denn jetzt noch die Gelegenheit, dass das passiert? Wir haben, kommen jetzt in die Europawahl, in den Europawahlkampf. Da wird eher auch ein schwieriges Thema für die SPD, da irgendwie weiterzukommen. Die Landtagswahlen, die anstehen im kommenden Jahr, wird auch eher sehr schwierig. Ja, selbst in Brandenburg ist man ja auch schon unter Druck. Brandenburg, ein altes SPD-Land, muss man ja sagen, wo wir ja überall auch in den ostdeutschen Ländern eben die AfD so stark sehen. Also das, da werden auch keine Gewinnerthemen sein. Die Lage in der Welt ist so, wie sie ist, aber wir haben einen Kanzler, der eben nicht die Stunde der Exekutive nutzt. Ich frage mich, wo soll die herkommen? Also vom Glauben bin ich ja abgefallen, als dann der Kanzleramtschef irgendwie von seinem Fußballspiel berichtet hat, als die Geiselnahmen stattfanden in diesem Moment. Ja, also da siehst du ja an solchen Beispielen, ja, so profan sie nun auch vielleicht sein mögen, aber daran siehst du doch ein tieferes Missverständnis von Stimmung einschätzen, Lage einschätzen, was jetzt zu tun ist. Man schwebt da ja in seiner Wagenburg nur noch über den Ding. Und deswegen glaube ich, wie Baha auch sagt, ja, man wird sich jetzt irgendwie durchruckeln, aber dieser Turn, den Scholz immer gesehen hat, ja, irgendwie 2025 wird das dann schon alles in Ordnung sein und wir werden auch wieder eine Wiederwahl haben. Ich möchte 8 Jahre Kanzler sein. Das wird alles nicht mehr passieren. Ich glaube daran nicht. Die Koalition muss jetzt nur noch schauen, dass sie auch wirklich durchhält bis 2025 und nicht dann doch zerbricht, weil eben jetzt auch die SPD anfängt zu meutern.
Ja, und dann hast du die Situation auch, dass wir ja fast ein Jahr jetzt gebraucht haben, um die SPD zu der Erkenntnis zu tragen, dass sie maßgeblich ihre Wähler an die AfD verliert. Sie hat sich ja bis noch eigentlich zur Hessen-Bayern-Wahl haben sich große Teile der SPD versucht, wieder dagegen zu stemmen, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine Wählerwanderung haben zwischen sich und der AfD. Das passt nämlich nicht mehr in dieses Weltbild der SPD-Spitze oder zumindest der Meinungsmache in der Partei. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis schon so lange gebraucht hat, ist halt gefährlich. Weil jetzt, wenn man diese Erkenntnis hat und wenn man jetzt sagt, wir müssten uns dann politisch eventuell mal wieder entsprechend anders orientieren oder hinterfragen, was da richtig oder falsch ist, dann musst du ja jetzt erstmal diese Dissonanz zusammenkriegen, dass ein Großteil deiner Wähler dir abhanden kommt, weil er in der AfD etwas sieht, was er bei dir nicht sieht. Und da fragst du dich natürlich, was heißt das für meine Politik? Und da ist ja die SPD so weit davon entfernt, das merkt man, wie du gerade gesagt hast, Manuel, an den Reaktionen aus der Basis auf das nur aus dem Kontext gerissene Zitat von Scholz auf dem Titelbild. Schon diese Reaktion führt ja zu einer immensen Diskussion oder Reaktion letztendlich, noch bevor wahrscheinlich das Interview gelesen wurde. Und das führt letztendlich dazu, dass diese Partei momentan sich die Frage stellen muss, wer sind wir eigentlich noch vor allen Dingen für unsere ehemaligen Stammwähler? Und das ist natürlich ein Problem, was sich die CDU stellen musste und nach wie vor stellt. Aber aktuell, und da kann man auch einfach mal die Zahlen sprechen lassen, sind bei uns halt eben stabil 28-30% und bei der SPD halt eher 14-15%. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage eher bei dieser Partei zu beantworten, die nämlich in der Regierungsverantwortung ist.
Okay, biegen wir auf die Schlusskurve ein und kommen wir nochmal dahin zurück, was ich als zweites erwähnt habe. Und ich glaube, es war heute auch ein Bericht aus Berlin, wo darüber, oder ich glaube Berlin direkt war es, darüber berichtet wurde, was machen wir mit BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Vorgestellt wurde sie als linkskonservativ. Also was werden wir da erleben und wer profitiert und wer wird definitiv verlieren, wenn sie antritt?
Also können wir uns erstmal darauf einigen, dieses konservativ bei ihr wegzulassen? Ich finde das irgendwie, möchte ich dieses Framing nicht mitmachen. Ich finde diese linke AfD viel schöner.
Und genau das ist es ja am Ende auch. Also am Ende unterscheiden die sich vielleicht in der Wirtschaftspolitik ein bisschen, aber der Rest ist ja ziemlich ähnlich eigentlich.
So.
Ja, also was also unmittelbare Folge von morgen auch sein wird, ist natürlich, dass die linke Fraktion ihren Status verlieren wird im Januar. Ja, weil ich glaube, nur noch zwei Abgeordnete dürfen sie abgeben für den Fraktionsstatus, und mit Wagenknecht und der
Mohamed Ali.
Genau, mit Mohamed Ali, genau, wird sie ja dann den Fraktionsstatus verlieren. Das bedeutet, ist natürlich ein schwerer Schlag, weil sie dann ja nur noch Gruppe sein kann, keine Fraktion
aber mehr, sondern Gruppe. Aber da liegt vielleicht auch mal eine Frage eurer Einschätzung nach. Schirdewan, ja, der Parteivorsitzende, hat heute gesagt, wer sich hier daran beteiligt, eine andere Partei zu gründen, fliegt aus der Partei raus, und wie auch immer sie das machen wollen. Und gleichzeitig Dietmar Bartsch gesagt hat, oh, wir gucken, dass wir möglichst bis Januar auf jeden Fall noch als Fraktion zusammenbleiben. Also wo bleibt da auch die Glaubwürdigkeit der Linken? Also jetzt mal unabhängig von dem prinzipiellen Frage der Glaubwürdigkeit, aber
ich meine. Ja gut, das ist die Titanic ist gebrochen, vorne fallen welche runter, hinten. Ne? Also das Schiff geht unter, die Linke. Das ist jetzt einfach so. Ich glaube, da kann man auch nicht viel, da sind auch viele Prozesse jetzt intern, muss ich das ja mal vorstellen. Ja, auf welcher Seite stehst du? Willst du rübergehen zum Bündnis Wagenknecht oder bleibst du bei uns? Das sind ja Sachen, die da jeder in den Kreisverbänden bis runter in die Kreisverbände diskutiert. Insofern, da würde ich nicht viel drauf geben. Aber die Linke wird die erste Verliererin sein, weil sie den Fraktionsstatus verliert. Sie wird Gelder verlieren, sie wird an Einfluss verlieren. Sie wird dann sich auch schlechter für den Europawahlkampf aufstellen können. Insofern, das ist ja schon mal eine positive Entwicklung. Und ja, also viele rekurrieren ja bei dem Bündnis auf diese Umfragen, die es da gab. Ja, ich glaube, von Forsa waren die, oder Insa, wo man als hypothetische Alternative das Bündnis gegeben hat. Und dann sieht man, boah, die kamen auf 15% Stimmanteil und haben dann irgendwie der AfD 10% abgenommen und den anderen Parteien auch noch so ein bisschen. Also ich sehe diesen Automatismus noch nicht. Die Partei, wenn sie jetzt dann gegründet wird, die muss sich auch erstmal neu beweisen und aufstellen. Wagenknecht ist natürlich publikumswirksames Zugpferd, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass diese Partei super schnell aufsteigen wird. Und direkt jetzt hier irgendwie 2025 mit 10-15% in den Bundestag einziehen wird, das sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da sehr kritisch.
Also für mich ist es da auch mal wieder eine Frage, wie jetzt die Medien damit umgehen, weil es wird definitiv wieder eine ewig neue und beständige Bühne für Frau Wagenknecht geben, wie immer schon, als einzige Repräsentantin der Linken, auch wenn sie das schon gar nicht mehr war. Also ich wüsste nicht, warum die Medien davon jetzt Abstand nehmen sollten, der Frau ständig eine Bühne zu geben.
Ja, das sicherlich nicht, aber also sie ist da ja auch, denke ich mal, quotenwirksam und auch telegen. Sie weiß sich ja auch auszudrücken, das muss man ja neidlos anerkennen. Das ist zwar Mist, was sie erzählt, ja, aber so vom Auftreten her macht sie das ja sehr gut. Aber ich stelle, wie gesagt, nur die Frage, trotz dieser Aufmerksamkeit, trotz, dass da das neu gegründet wird, dass sie muss ja, die Kandidatenlisten müssen gefüllt werden, Wahlkampf muss organisiert werden. Wir wissen ja, wie schwierig das ist. Wir sind ja alle Profis. Aber am Ende in der Wahlkabine wird man dann als Wähler sich ja entscheiden müssen. Wähle ich jetzt einen Bündnis Wagenknecht, was irgendwie eine Wundertüte ist, ja, wo man nicht genau weiß, was da inhaltlich und personell hinten bei rauskommt, was keine Regierungsperspektive hat, was auf jeden Fall eine Oppositionskraft sein wird. Oder sagt man sich, naja, vielleicht wähle ich dann doch, auch wenn mir das ein oder andere nicht passt, vielleicht wähle ich dann doch die Union, vielleicht doch die SPD, vielleicht doch die Grünen. Oder sogar, ich bleibe bei meinem Protest mit der AfD. Und ich glaube, die Frage wird von den Wählern als letztere entschieden.
Wunderbar. Damit beenden wir den heutigen Unions-Bubble-Talk noch mit zwei Follower-Empfehlungen. Zum einen etwas außer der Reihe, aber weil da aktuell auch das Social-Media-Game seitens der Israelis geführt wird für Deutschland, empfehlen wir jedem der Botschaft Israels in Deutschland zu folgen, die auch wirklich sehr dezidiert auf einzelne Behauptungen eingehen und da wirklich aktuell einen sehr, sehr guten Job machen, um die Wahrheit irgendwie aufrechtzuerhalten. Und aus der Unionsbubble empfehlen wir diese Woche den @textlastig, Oliver Friedrich, der mit sehr pointierten Tweets auch immer auf den Punkt ist. Wie immer verlinke ich sie unter den Space und bedanke mich für diese Woche bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei meinen lieben Co-Hosts. Gebe noch den Hinweis, weil wir letzte Woche gefragt haben, wie sich die Unionsbubble weiterentwickeln soll, kann ich nur sagen, sie wird sich weiterentwickeln. Da lest ihr in der nächsten Woche auf jeden Fall bei Twitter, bei mir und Manuel was zu. Und ansonsten, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche um 20.15 Uhr wieder. Und bevor ich jetzt das letzte Wort wieder aufs Podium gebe, möchte ich noch sagen, wir geben dann ab an Anne Will mit Neuer Krieg in Nahost. Gibt es noch einen Ausweg von uns, unter anderem Norbert Röttgen dabei. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank, einen schönen Sonntagabend noch, bis nächste Woche.
Danke euch, bis nächste Woche, ciao, ciao.
Bis nächste Woche,
macht's gut. Danke euch, tschüss. Ciao, ciao.